Liebe Leute, heute fehlt mir Ex-Kollege Johannes Rohe ganz besonders, denn bei unserem heutigen Thema hätte er 100% und voller Begeisterung mitgebabbelt und allen erzählt, dass sie ja keine Ahnung haben. Es geht nämlich um die wahrscheinlich langlebigste und größte Militär-Shooter-Marke der gesamten Spielindustrie, neben Call of Duty und Battlefield. Um Tom Clancy, benannt nach Tom Clancy, der schon Militär- und Tech-Thriller geschrieben hat, als es uns alle noch nicht gab. Seit fast 20 Jahren sind Tom Clancy Spiele eine feste Größe im Gaming-Segment, heutzutage fest in der Hand von Ubisoft. Rainbow Six, Ghost Recon und Splinter Cell kennt wahrscheinlich jeder, doch es gibt noch andere interessante Spiele, über die man reden kann. Ganz grundsätzlich wollen wir heute drüber sprechen, was Tom Clancy-Spiele haben, das sonst niemand hat, warum sie auch 2019 und 2020 noch wegweisend für das sein können, was sich Shooter und Action- und Militärfans erhoffen. Aber umgekehrt reißen wir natürlich auch an, warum nicht jede Tom Clancy-Marke zum Erfolg geführt werden konnte. Anlass ist natürlich der Reveal des neuen Ghost Recon Breakpoint, das ich in Paris schon gespielt habe, und darüber quatschen wir natürlich auch. Johannes Rohe wird natürlich nie jemand wirklich ersetzen können, aber ich habe in der Redaktion eine Person gefunden, die ähnlich lange in der Branche ist, in etwa das gleiche Alter und die gleiche Haarfarbe samt Brille hat und sich ebenfalls mit Tom Clancy-Spielen auskennt, mein wunderbarer Plus-Kollege Peter Bartke.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt Maurice Weber. Naja. Tom Clancy habe ich schon mal von gehört, ja.
Ich habe tatsächlich mal zu Friedbert gesagt, als du noch bei der PC Games, bei der Konkurrenz warst, dass du mich an ihn erinnerst.
Oh, das ist aber lieb. Und, oder ist es lieb?
Er hat dann die Stirn gerunzelt und es nicht weiter kommentiert. Also vielleicht war er glücklich, vielleicht nicht so.
Ja, ich bin der Bizarro Johannes Rohe aus der Parallelwelt.
Ja, aber du bist jetzt da und er nicht. Und das
ist schon mal ein Vorteil für mich, auf jeden Fall.
Aber natürlich bist du kein Ersatz, du bist auch einzigartig. Lustigerweise war es aber echt schwierig, in der Redaktion Leute zu finden oder generell, wie beim ganzen Büro rumgefragt, Leute zu finden, die jetzt Lust haben, mit uns über Tom Clancy zu reden.
Verstehe ich gar nicht.
Ich war auch nicht. Das ist eigentlich ein super cooles Thema.
Und vor allem spielt das eigentlich auch jeder. Also, weil das ist halt so ein Phänomen inzwischen, muss man sagen. Also, man denkt da gar nicht mehr drüber nach, aber irgendwie hat doch jeder inzwischen schon mal ein Tom Clancy-Spiel gespielt, 100 Pro.
Es muss an einem von uns beiden liegen.
Ja, ich denke auch.
Dass niemand mit uns podcasten will.
Ich denke, es liegt an mir, weil ich bin lieb und sage, an dir kann es nicht liegen, deswegen. Ja.
Maurice hat sich theoretisch angeboten, aber er meinte, er hat dann halt einfach nichts beizutragen, weil er mit diesen Spielen nichts anfangen kann. Aber ich bin mir sicher, der Podcast wäre besser geworden, wenn Maurice dabei ist. Aber Maurice ist gerade mit anderen Sachen beschäftigt, deswegen lassen wir ihn da machen und legen einfach zu zweit los, ist ja auch schön. Was ist denn in deinen Augen dein Lieblings-Tom Clancy-Spiel der letzten 400 Jahre?
Gut, dass du sagst, das Lieblingsspiel und nicht das beste Spiel, also das Lieblingsspiel würde ich fast sagen Rainbow Six Vegas. Aber das ist natürlich auch der letzten Jahre, kann man da eigentlich nicht mehr sagen. Aber das beste Spiel, schwierig. Die haben ja immer alle ihre so kleinen Makel. Und deswegen beim besten Spiel würde ich sagen, vermutlich Splinter Cell Chaos Theory oder das neue, was war das letzte? Blacklist, glaube ich. Das war ziemlich gut, fand ich. Gehen auch beide in eine ähnliche Richtung, deswegen. Ja, und bei dir?
Also mein absolutes Lieblings zum Tom Clancy-Spiel bleibt, glaube ich, immer Splinter Cell. Wahrscheinlich auch der Dreier. Hm. Weil ich finde, der Dreier, der hat so die perfekte Balance geschlagen aus, ich bin noch ein ganz altes Splinter Cell, bin aber auch irgendwo schon moderner. Aber das sah damals echt cool aus. Ja. Ja, wenn man das heute sieht, dann fällt einem so krass auf, wie sehr Sam Fisher da nach außen schielt. Das sieht echt komisch aus. Aber damals mit diesen ganzen Licht- und Schatten-Effekten in einem Spiel, wo es um Licht und Schatten geht, das war schon echt beeindruckend.
Und konntest du da nicht das erste Mal Zelte aufschneiden oder so, glaube ich? Ja, das war das große Feature. Er hat ein Messer und kann damit mal Sachen
machen. Genau, das war nämlich das erste Mal, dass er ein Messer hatte und du auch entscheiden konntest. Ich weiß nicht, ob man entscheiden konnte, ob man Gegner umbringt, aber er hat Gegner auf jeden Fall umgebracht, indem er ihn von hinten ins Kreuz getreten hat. Mhm. Und man musste genau hinschauen, um zu verstehen, dass er denen da wahrscheinlich das Messer reinrammt.
So kurz.
Man hat es nicht gesehen. Es war ganz komisch, aber das fand ich war echt ein richtig gutes Spiel.
Total.
Ich fand aber Rainbow Six Vegas auch ganz gut. Das ist ja schon einer der strittigeren Rainbow Six Teile. Weil,
total.
Also die Leute sind sich ja einig, so das erste Rainbow Six Ende der 90er, das war fantastisch, weil das war taktisch, das war Hardcore und das war Militär.
Dann militant.
Kam ja, militant, ja. Und dann kamen ja ein paar andere Splinter Cells, ein paar andere Rainbow Sixes hinterher. Das Raven Shield ist auch noch eins, das wir richtig gut finden. weil das ähnlich wie Chaos Theory auch moderner war, aber immer noch den Kern hatte. Dann kam Lockdown, das war schon ein diskutableres.
Ja, also ich wollte eher sagen, es war eigentlich so, da hatte ich schon gedacht, jetzt hört die Serie auf, weil es einfach so schlecht oder so schlecht wegkam auch
bei den Leuten. Da haben sie halt versucht, den Konsolenmarkt für sich zu erobern. Und da gab es ja, glaube ich, auch zwei Versionen, je nachdem, auf welcher Plattform du es gespielt hast. Und Rainbow Six Vegas war dann die bessere Variante zu. Also es war auch sehr den modernen Trends angepasst. Es gab keine Planungsphase mehr. Die gab es in dieser ganzen, ganz großen Komplexität ja schon in Raven Shield nicht mehr, aber es gab halt gar keine Planung mehr. Es war alles mehr so
On the fly.
On the fly entscheiden, genau, improvisieren. Aber ich fand das auch noch cool, weil es noch dieses Gefühl vermittelt hat von, du bist total unterlegen, du gehörst zu einem Special Forces Squad hinter feindlichen Linien in Las Vegas und musst da eben aufräumen.
Ja, hatte halt eine sehr coole, war eigentlich eine coole Evolution. Klar, es ging halt verloren, diese Planungsphase, aber sie haben sich halt wirklich Gedanken gemacht, haben durch diese KI-Kumpanen, denen du dann Befehle gegeben hast und dann dich da so abgestimmt hast mit denen, hast du trotzdem dieses Gefühl gehabt, du bist eine, wie du sagst, du bist eine Spezialeinheit und du bist ja immer der Jäger so in Tom Clancy-Spielen, ja, und gerade bei Vegas fand ich es immer sehr schön gemacht, dass du in der Deckung bist, ja, dann geht die Kamera auch raus in die Third Person, du kannst gucken, da sind die Gegner und ich sage jetzt, hey, du, mein Kumpane, du gehst darum und der geht darum und wir nehmen dir die Zange und das war einfach ein cooles Spielgefühl, actionmäßig, aber trotzdem noch ein Hauch Taktik dabei. Und hat es perfekt gemacht. Leider kam dann noch Vegas 2.
Ja. Das war damals eine Zeit, wo man das Wesen eines Shooters an der Art und Weise erkennen konnte, wie der Shooter mit Türen umgeht. weil die Call of Duty-Klone waren ja alle Spiele, wo du irgendwann mal eine Tür aufbrichst und dann den Bullet-Teil möglichst viele Leute über den Haufen schießt. Und dann gab es Spiele wie Rainbow Six Vegas, wo man vorher unter der Tür durchgucken konnte. Und zumindest grob für sich zu entscheiden, was man das
kann. Ich weiß gar nicht mehr, konnte man da die Tür nicht auch irgendwie so langsam aufmachen oder war das ein anderer?
Ja, und du konntest eben entscheiden, ob du das Ding richtig aufknallen lässt oder ob du mit Blendgranaten.
Genau.
Also die Art von Komplexität hatte es dann schon noch. Dann kam Rainbow Six Vegas 2, das ja ziemlich untergegangen ist und auch einfach hässlich war.
Ja, weil es plötzlich am Tag spielte.
Ja.
Da haben die Entwickler unterschätzt, wie gut Lichteffekt und Schatten das alles kaschieren können, wie so ein Spiel aussieht. Weil Vegas war eigentlich, damals hat man gesagt, es sieht ja, also sah gut aus auf jeden Fall. Und dann kam Vegas 2, ich glaube 1,5 Jahre später. Und alle so, ist das dieselbe Grafik noch? Das ist ja total hässlich, weil einfach oft die Einsätze bei Tag spielten, wo die Lichtstimmung ganz andere war. Und Vegas hatte halt ein Problem, es hatte halt ein Ende, das einfach aufgehört hat. Einfach, jetzt vorbei.
Das war echt ein fieser Cliffhanger. Das war auch eins von den Tom Clancy-Spielen, wo ich zumindest die Story irgendwie verfolgt habe. Weil ich finde, das ist so, das kann man vielleicht schon vorwegnehmen, das ist, finde ich, eine der größten Schwächen aller Tom Clancy-Spiele. Die Storys sind meistens nicht gut. Also wirklich nicht gut.
Ja, oder sie sind nicht existent.
Ja.
Das habe ich bei The Division immer den Eindruck, auch bei Division 2.
Ja. Also ich hab die Splinter Cell-Spiele wirklich gefühlt 400 Mal gespielt. Aber bis ich mal verstanden habe, worum es wirklich, was man wirklich von Mission zu Mission tut.
Ja.
Und das habe ich dann aber auch wieder vergessen.
Ich weiß nur noch, dass im ersten Teil war man, glaube ich, in Georgien und da gab es den Präsidenten Nikolaze.
Genau, Nikolaze, den hat man gejagt.
Das weiß ich noch. Und den Rest, keine Ahnung.
Und ganz oft ist es ja bei diesen Spielen so, dass du zwar das finale Ziel im Blick hast, aber dann auf dem Weg dahin auch gar nicht weißt, warum du jetzt was tust. Warum bist du jetzt bei dem einen Schauplatz und da musst du jetzt irgend so eine Tasche finden und da musst du jetzt irgendwen entführen und da musst du das machen.
Aber
man muss sich ja so zusammenreißen, dass dieses Bigger Picture noch irgendwie...
Das ist aber vielleicht auch tatsächlich so eine Allegorie oder so eine Metapher für die ganze Art, wie Spiele entwickelt werden. Ja? Der eine hat eine coole Idee, bei Vegas zum Beispiel, ja, wir machen das im Casino. Und warum sind wir jetzt halt im Casino? Ja, keine Ahnung. Also, der Storyschreiber muss sich dann irgendwas ausdenken. Genauso bei The Division oder so. Warum sind wir jetzt auf dem Times Square? Ja, da geht die, hat irgendeine Strom abgestellt, müssen wir wieder anschauen. Also, so werden ja auch Spiele tatsächlich entwickelt, ja. Siehe Anthem oder so, ja. Also, weil Story halt immer den Rücksitz einnimmt und bei Tom Clancy-Spielen sitzt es halt hinten im Bus.
Ich finde es nur halt auch da schade, weil ja beispielsweise Metal Gear Solid zeigt, man kann durchaus coole Geschichten erzählen in so einem Militär, wir simulieren echte Schleich-Action-Szenario. Gut, jetzt ist Metal Gear Solid auch mit den jüngeren Teilen echt komplett verrückt geworden, aber zumindest Metal Gear Solid 1 und 3 hatten ja noch vergleichsweise bodenständige Agentengeschichten und Ich hätte sowas schon ganz cool gefunden.
Ja, was bei Splinter Cell vielleicht das, oder bei, nicht bei Splinter Cell, bei Tom Clancy vielleicht das Problem ist, dass das immer so extrem ernst ist. Und gerade The Division ist ja halt immer so straight, ja, also und immer, es geht hier, wir haben jetzt keine Zeit für Späße und egal, ob das total absurd ist, was wir da machen, keiner erkennt das an, sage ich mal, von den Charakteren und so. Und das hat Splinter Cell, das wollte ich nämlich sagen, hat das eigentlich noch am ehesten gemacht, indem sie halt einen Sam Fisher gemacht haben, der das halt dieses immer so, ich mach da, dieser alte Sack, der dann halt das ein bisschen kommentiert hat, ja, und da gesagt, willst du jetzt wirklich, dass ich da reinschalte vielleicht oder so? Aber die anderen Tom Clancy Spiele, die haben halt keine spannenden Charaktere, keine Leute, die wirken wie echte Menschen, sondern das sind halt alles diese Militärtypen, yes sir, wir sind die Besten, USA, hallo, und Waffen lösen alle Probleme. Wie soll man sich da reinversetzen?
Das ist ein interessanter Gedanke, weil es gibt ja wirklich abseits von Sam Fisher keinen einzigen charismatischen Tom Clancy-Charakter. Nö. Wahnsinn. Und lustigerweise finde ich auch da, dass Chaos Theory das letzte Splinter Cell war, wo sie diesen Charme von Sam Fisher noch wirklich hinbekommen haben. Weil
kann man sagen, ja.
In Double Agent war dann ja das ganze Konzept, er hat seine Tochter verloren und deswegen ist er jetzt super dark und gritty und muss entscheiden, ob er Terrorist sein will oder doch nicht.
Ja, also ich finde, Double Agent hatte eigentlich ein geniales Konzept, wenn du das so liest. Er wird jetzt, also ich finde das eigentlich fantastisch und zu sagen, auch wir machen das auch spielerische Auswirkungen und es hat dann auf die Story Auswirkungen, aber dieses Spiel hat ja so darunter gelitten, dass wir PC-Spiele das ja nie spielen konnten, wie das eigentlich sein sollte, weil wir hatten es vorhin schon bei Rainbow Six, dass da auch verschiedene Versionen im Umlauf waren und PC-Spiele haben halt einen bekommen, wo die Story auch ganz anders war und wo die Zwischensequenzen gefehlt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war so viel, ist da schiefgelaufen. Aber Splinter Cell, ja, dann kam noch Conviction, das hat halt auch die Leute extrem enttäuscht. Und Blacklist war dann so, ja, jetzt ist fast so gut wie Chaos Theory wieder, okay, danke, aber da waren sie schon glücklich, dass es jetzt nicht mehr so schlimm war.
Also ich fand Conviction und Blacklist sogar noch, also ich fand die echt gut. Also Blacklist hat mir wirklich gut gefallen.
Ja, mir auch.
Das war wirklich nochmal diese Rückkehr zur alten Form. Aber humorvoll war es Sam Fisher da eben auch nicht.
Nee.
Da gab es ja auch einen neuen Sprecher. Und da war es wirklich, also diese Dialoge von Blacklist, das ist ganz schlimm. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und hat bei mir viel Potenzial verspielt, weil natürlich die Charaktere, es war ja nicht nur Sam Fisher, sondern auch die Anna Grimstott hier, seine Assistentin, und natürlich der Lambert, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelebt hat. Aber es gab ja schon bei Splinter Cell einige Charaktere, die man über die Jahre ins Herz geschlossen
hat.
Stimmt, ja. Und davon war eben in Blacklist nur noch die Hülle übrig. Ist schade, aber macht Blacklist nicht zu einem schlechten Spiel. Aber ja, die PC-Version von Double Agent, das war auch ein seelenloses Spiel. Ich habe beide Fassungen gespielt, die Last-Gen-Fassung und die Next-Gen-Fassung. Die Last-Gen-Fassung erzählt die deutlich bessere Geschichte, hat auch viel, viel mehr Seele, weil es auch näher an Chaos Theory ist. Aber ich glaube, das war einfach insgesamt ein ganz schwieriges Projekt.
Vermutlich, ja. Ich glaube, damals hatten sie auch ihr Shanghai-Studio erst dann gegründet und die hatten dann auch da mitentwickelt dran. Also das war ja auch noch die Zeit, wo Ubisoft erst so wirklich expandierte auf den ganzen Globus. Heute kennen wir das ja, da haben 20 Studios und alle arbeiten rund um die Uhr an jedem Spiel.
Ja.
Und das war damals ja noch nicht so, weil das ist ja auch schon wieder eine Weile her.
3000 Leute, ich war ja gerade bei Ubisoft in Paris, 3000 Leute haben an Wildlands mitgearbeitet.
Irre.
Die haben ja dieses System wirklich, das, was du auch sagst, dass die ganzen Studios auf der Welt miteinander zusammenarbeiten und es sind auch jetzt natürlich im vierstelligen Bereich Leute beschäftigt mit Breakpoint.
Puh.
Und das ist dann schon, also muss man schon sagen, wie sie das mittlerweile koordinieren, dass das Ganze am Ende wirkt wie aus einem Guss. Alle Achtung, ja. Was du noch angesprochen hast wegen der Charaktere im Tom Clancy-Universum, ich finde auch, also die alten Rainbow Six-Spiele hatten ja sogar die Charaktere aus der Buchvorlage.
Okay.
Und ich finde, da muss man mal so ein bisschen eine Lanze brechen, auch für die Leute, die Tom Clancy-Spiele machen. Die Tom Clancy-Bücher waren auch nicht immer toll.
Und das stimmt.
Das will ich kurz einwerfen. Ich mache mich damit jetzt furchtbar unbeliebt bei allen Tom Clancy-Fans. Aber das Original Rainbow Six-Buch, auf dem die Rainbow Six-Serie basiert, war der größte literarische Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe. Das sind über 1000 Seiten.
Oh, wow. Okay.
Unendlicher Langeweile. Mhm. Und ich gehöre normalerweise ja zu den Leuten, die echt in allem die Faszination suchen, auch da. Aber dieses Buch erzählt einfach nur von richtig harten Hunden, die alles können und immer gewinnen. Das ist so langweilig. Das ist so unglaublich. Jede Dokumentation über echte Spezialeinheiten ist spannender als ein Tom Clancy, also als Tom Clancy's Rainbow Six Buch.
Okay. Aber hast du denn dann Jack Ryan gelesen? Hier mit Jagd auf Roter Oktober?
Jagd auf Roter Oktober habe ich auch gelesen. Das fand ich gut,
ja.
Weil ich auch dieses Das hat ja, das ist ja so auch sein Appeal, dieser Tech-Kram, dass du wirklich mal in diese U-Boote reingehst und da in diese Welt eintauchst und so. Ist jetzt auch kein Buch, finde ich, was so ein Page-Turner ist, wo man eine Seite nach der anderen nur umdrehen muss. Für mich persönlich. Ja. Aber das hat mir echt gut gefallen. Also ich will nicht sagen, dass Tom Clancy grundsätzlich schlechte Bücher schreibt, um Gottes Willen, oder geschrieben hat. Dafür habe ich auch zu wenige gelesen. Hm. Aber Rainbow Six, das fand ich echt schlecht. Da erinnere ich mich an eine Szene, wo sie irgendwie auf der Shooting Range sind und miteinander trainieren. Und da geht das dann nur drum, welcher von denen, also jeder von denen ist halt so ein harter Schütze. Und der Ding Chavez, der quasi Hauptcharakter, der trifft alles. Also auf 400 Kilometer, 500 Kilometer Entfernung trifft der blind mit der Sidearm irgendwas. Und dann stellen sie, gibt es ja noch Dieter Weber, den Deutschen, der Scharfschütze ist, den gab es auch in den Spielen. Und der kann halt noch krasser mit dem Scharfschützen werden. Aber dann gibt es sofort wieder eine Relativierung, weil der Ding ist natürlich auch ein super guter Schütze. Er ist noch nicht ganz so gut mit dem Scharfschützengewehr. Und dann, also ganz furchtbar. Und von daher, dass die Rainbow Six Spiele da jetzt nicht Gold draus gemacht haben, kann man irgendwo verkraften.
Ich meine, er muss sich auch nicht grämen, wenn er jetzt die Haare aus dem Ohr des Terroristen da hinten auf dem Staudamm nicht rausschießen kann, wie der Dieter. Das ist ja auch egal, solange er den Kopf irgendwie trifft, passt schon.
Ja, und das machen sie immer. Und dann gab es ja eben auch diese Ökoterroristen. Also auch, dass es halt Schurken gibt mit nachvollziehbaren Motivationen. Das hat man auch ganz selten. Hm. Das fand ich übrigens ein super cooler Kniff in Splinter Cell Conviction, weil du da in der Koop-Kampagne, da spielst du ja mit russischen Splinter Cell-Einheiten
zusammen. Ja, stimmt.
Also einer spielt einen amerikanischen Agenten und einer spielt einen russischen Agenten. Und jetzt kommt ein Spoiler zu Splinter Cell Conviction. Ihr hattet jetzt 10 Jahre Zeit, das zu spielen. Am Ende dieser kurzen Koop-Kampagne kämpft man dann gegeneinander. Weil dann deine quasi Auftraggeber getrennt den beiden Koop-Kameraden sagen, ja, hör mal hier, der eine, der ist ein Verräter, beziehungsweise du musst das Zeug jetzt sammeln, schalte den anderen aus. Und dann muss man gegeneinander kämpfen.
Ja, das ist ja genial, weil letztes Jahr gab es ein Koop-Spiel, wo sowas Ähnliches war. Und da haben alle gesagt, oh mein Gott, was für ein Twist. Ja, und dann hat das Splinter Cell Conviction damals schon gemacht.
Ja, das sage ich ja immer. Conviction hat das schon gemacht, egal was es ist. Ja. Nee, aber das fand ich richtig, richtig cool. Und Conviction hatte ja da zumindest noch dieses klassische Splinter Cell-Feeling, was sie dann in der eigentlichen Kampagne, wo du mit Sam Fisher so Rogue rumläufst, hatten sie das nicht mehr. Aber Splinter Cell ist eine tolle Serie.
Ja, ich finde auch schön, dass sie bei Splinter Cell auch tatsächlich versucht haben, sich weiterzuentwickeln in Richtung Multiplayer-Modus, auch mal mit Verstand. Ja? Mhm. Also nicht einfach gesagt haben, wir machen da jetzt ein Deathmatch oder so draus, sondern wir sind halt Spione und dann gibt es halt die Söldner noch dazu, die dann halt hat halt nie wirklich diesen Massenmarkt erreicht, dieser Modus, aber mit jedem, dem ich darüber rede, der sagte, oh, das war voll cool, hat voll Spaß gemacht, weil es halt so ein asynchroner Multiplayer-Modus mal wieder war. Und das war echt eine coole Idee, um nochmal ein bisschen aus diesem Konzept noch was rauszuholen, weil ich meine, wie oft kannst du einen Typen in Latex durch die Gänge schleichen lassen? Ja, irgendwann hast du halt alles gesehen. In dem Sinne.
Aber ich beneide auch jeden, der diese alten Multiplayer noch gespielt hat. Ich hab das irgendwann mal ausprobiert, viele Jahre später, nachdem Splinter Cell seinen Hochpunkt hatte und da waren die Server leer.
Hättest du bei Blacklist nochmal machen können, da gab es ihn wieder. Der war gut.
Ich war da too late to the party. Aber es war auch bei Assassin's Creed ja auch so, da gab es ja auch diesen asymmetrischen
Multiplayer.
Oder nee, der war nicht asymmetrisch, es gab halt Jäger und Gejagte, aber der war halt so ein bisschen pfiffig, weil man schleichen musste und so. Also Ubisoft hat da schon so ein bisschen experimentiert.
Ja, die haben gerade bei den Tom Clancy-Spielen, also da wurde auch irgendwie alles gemacht, was sich angeboten hat. Also ich habe hier gerade mir noch aufgeschrieben, Endwar gab es ja auch noch. Mhm. Das war ein Echtzeitstrategiespiel im Tom Clancy-Universum. Macht total Sinn eigentlich, weil es geht ja immer um USA gegen Russland oder was auch immer, ne, große Militär, der Dritte Weltkrieg bricht aus oder muss verhindert werden und da bricht er halt, glaube ich, dann auch aus, ja. Und hat sich sehr stark, glaube ich, an World in Conflict zumindest in meiner Erinnerung orientiert und hatte aber dieses Feature, dass man eben seine Truppen mit den Sprachbefehlen kommandieren konnte. Und da gab es gerade jetzt, letztens hatten wir wieder das Rückblickvideo bei GameStar Plus, wo Micha die Story erzählt, wie er versucht hat, das mit Schwäbisch dann seine Truppen. Ja, Banja, war doch mal da nach vorne, ne? Naja, das war jetzt nicht Schwäbisch, aber guckt es euch an, das war großartig. Ja. Und es hat es halt nicht erkannt, weil logischerweise die Dialekt-Feature war da noch nicht.
Das ist auch so ein stetiger Begleiter der Gaming-Industrie, diese Gadgets, diese Gimmicks, die auch gerade zum Start von so einer neuen Konsolengeneration immer kommen. Das ist genau wie dieses Touchpad auf der PS4,
ja, Gott,
auf dem Controller, wo es dann am Anfang diese Spiele gab, wo man wischen konnte. Mhm. Auch die Xbox One hatte ja so mit Sprachkram und so am Anfang. Da gab es ja Rise, Son of Rome, wo sie dann, ja, du kannst auch mit Sprache deine Truppen befehlen, da in diesem super stupiden Spiel. Und das sind so Sachen, niemand mag das, niemand will das benutzen. Das ist einfach, das ist in der Theorie cool, macht das nicht.
Wer sitzt sich denn dann an seinem PC und sagt dann, vorwärts, Marsch? Ja. So, das ist doch, naja.
Das ist halt nicht das, was man daran cool findet, weil die Idee von Endwar fand ich fantastisch. Und was es auch geschafft hat, war einfach ein Crossover herzustellen zwischen diesen ganzen Tom Clancy-Marken.
Das stimmt.
Weil da gab es ja Rainbow Six-Einheiten und Splinter Cell-Einheiten. Und was für ein Fanservice ist das denn bitte?
Das stimmt. Wenn jetzt noch davor eine coole Story gewesen wäre dann ein Crossover, dann wäre es quasi das Avengers Endgame der Tom Clancy-Spiele geworden. Ja, dann wäre es cool.
Ich glaube, es gab ja sogar dann nochmal irgendwann so ein Endwar Online. Ist noch gar nicht lange her.
Das stimmt. Sie hatten auch ein Endwar 2 eigentlich entwickeln wollen, aber das wurde dann schnell wieder eingestellt. Ja. Also vermutlich war das nicht so der Hit.
Aber Stichpunkt Crossover, das ist auch sowas, da steckt ganz viel Potenzial drin, weil es gab häufiger mal Crossover zwischen diesen Tom Clancy-Marken. Zum Beispiel, also das prominenteste Beispiel ist natürlich Ghost Recon Wildlands, wo sie in ihrer DLC-Roadmap diverse Crossover danach gereicht haben. Da haben sie ja tatsächlich den Original Splinter Cell Sam Fisher rangekarrt als Sprecher. In dem Splinter Cell DLC, dann gab es noch ein Rainbow Six DLC, wo sie aus Rainbow Six Siege Charaktere eingebaut haben und deren Hintergrundgeschichte auch erklärt haben. Und lustigerweise auch in diesem DLC schon mit dieser Scale-Technologie, Drohnentechnologie, die ein Charakter aus Rainbow Six hat, haben sie im Prinzip schon Ghost Recon Breakpoint angeteasert, weil da wird jetzt diese Drohnentechnologie halt der heiße Kram. Und dann gab es noch ein Crossover zu Ghost Recon Future Soldier, wo der Mitchell aufgetaucht ist, glaube ich, aber der Hauptcharakter war in den Advanced Warfighter-Spielen. Also ganz schön, wie sie das alles zusammengebracht haben. Und das gab es in der Vergangenheit häufiger. Bei Ghost Recon 2 gab es, die Handlung spielte parallel zu Splinter Cell Chaos Theory. Da geht es ja um diesen Kreuzer, diese USS Walsh oder so, die versenkt wird. Ich weiß es nicht mehr. Die Story ist so, ne?
Beliebig.
Aber da gab es eben Crossover und auch bei Hawks. Dem wohl größten Tom Clancy-Spiel aller Zeiten.
Der bekannteste. Hat immerhin Nachfolger bekommen. Also.
Bei Hawks gab es ein Crossover zu Advanced Warfighter 2, wo man dann eben aus der Luft.
Ach ja, stimmt.
Aus der Luft. Das hat er. Ich weiß nicht, ob der zweite spielt auch in Mexiko, ne? Von Advanced Warfighter.
Der zweite, glaube ich, auch.
Ja. Der erste war auf jeden Fall Mexiko, der zweite, glaube ich, auch. Und dann gab es dann irgendwie ein bisschen über durch die Luft geflogen. Solche Crossover finde ich immer cool, weil da steckt, finde ich, viel Potenzial drin, dieses Militäruniversum so ein bisschen zusammenzuführen. Ist natürlich nur bedingt möglich, weil ein The Division mit seinem postapokalyptischen Szenario wirst du eben schlecht mit Rainbow Six zusammenführen können. Aber ich glaube, Ubisoft realisiert da allmählich, auf was für einer starken Marke sie da eigentlich sitzen, weil sie diese ganzen Franchises haben. Und zumindest bei Splinter Cell, ja, allein das halt bei Wildlands einzubauen, das ist, glaube ich, nicht so ultra aufwendig verglichen damit, was für ein Fanservice du da lieferst und wie die Leute steil gehen. Und zumindest kannst du Splinter Cell so am Leben halten. Wenn du dich hartnäckig weigerst, ein echtes Splinter Cell 7 zu machen, weil man kein Open-World-Konzept damit verbinden kann und kein Multiplayer-Konzept. Mensch.
Tja, das ist natürlich tragisch, dass da kein Live-Service Splinter Cell auf uns zukommt anscheinend. Aber ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, das sind ja echt schon 19 Jahre, dass Ubisoft die gekauft hat, das Tom Clancy, also das Red Storm Entertainment, das ja damals das Studio war, und dann seitdem eigentlich ihren Stempel Tom Clancy überall drauf pappen dürfen, wo sie wollen, ohne dass da Tom Clancy drin ist. Natürlich ist er jetzt auch inzwischen gestorben. Er hatte auch dann seine Romane wurden ja auch schon unter seinem Namen dann veröffentlicht von Ghostwritern und so. Aber ja, das ist eigentlich ein riesiges Franchise und da muss man echt mal gratulieren denen zu der Weitsicht damals, das gekauft zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, es ist natürlich auch ein sehr gefälliges PC-Szenario, diese Militärfaszination. Aber ja, das ist bis heute einfach, ja, aber weil es eben auch so flexibel ist. Ne? Du hast es eben schon angesprochen mit Live-Service-Spielen. Was Tom Clancy-Spiele, glaube ich, über die Jahre so langlebig hält, ist auch, dass sie mit der Zeit gehen können. Und das ist was, das finden Fans gut und schlecht, weil Dinge verloren gehen und neue Dinge gewonnen werden. Ja, bei Rainbow Six zum Beispiel hast du es immer wieder in den Kommentaren, dass viele alteingesessene Rainbow Six-Fans sagen, ja, aber wo ist denn mein richtiges Rainbow Six mit einer Koop-Kampagne, mit einem Singleplayer, wo ich wirklich taktisch entscheiden muss, wie ich eine Geiselnahme auflösen will, wo ich, das, was Rainbow Six Patriots damals versprochen hat, dass ja dann im Prinzip in der Form nie entstanden ist. Das gibt es halt nicht. Dafür gibt es Rainbow Six Siege, was einer der einzigartigsten und deshalb auch erfolgreichsten Multiplayer-Shooter der Gegenwart ist. Jetzt im vierten Jahr schon, im vierten DLC-Jahr, hat für Ubisoft, glaube ich, in vielen Punkten überhaupt geprägt, wie man ein Service-Game erfolgreich am Laufen halten kann. Und die Fans lieben es, weil es einfach so ein fantastischer Multiplayer-Taktik-Shooter ist, ohne dass da draußen Arma 3 wird. Also so ein richtiger Hardcore-Simulations-Shooter. Und dass sie das hinbekommen haben, also das war alles andere als in trockenen Tüchern. Der Launch war schwierig, aber sie haben es dann geschafft, durch clevere Fixes und Patches, das echt auf eine gute Spur zu führen.
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß gar nicht, ob irgendwer da vorher damit gerechnet hat, dass dieses Rainbow Six Siege so ein Hit wird, weil, also nicht mal Ubisoft selbst, glaube ich. Ich erinnere mich noch, wie ich das auf der E3 oder auf der Gamescom auch gespielt habe mit allen möglichen Journalisten und wir alle waren so, halt CS, ne? So. Und keiner hatte irgendwie dieses Gefühl, das wird jetzt der nächste große Hit. Und du sagst es ja auch schon, es war ja am Anfang auch nicht so. Und sie haben es echt noch das Ruder rumgerissen. Und da allein mit diesen ganzen Charakteren, die da über die Zeit erschienen sind, ist ja quasi das League of Legends der Multiplayer-Shooter, so ein bisschen. Ja. Und das ist vielleicht aber auch wieder ein Vorteil dieser Tom Clancy-Marke, weil du halt einfach, du kannst da reinpacken, was du willst. Ja, du kannst. Da gibt es ja irgendwelche Charaktere mit riesigen Elektroschilden, habe ich jetzt nur gesehen, die eine. Und die Hackerin, die anderen Leute hackt und so. Was jetzt auf den ersten Blick natürlich jetzt nicht wirklich mit Tom Clancys Ursprungsvision vielleicht zu tun hätte von realistischer Militärtechnologie, aber weil das so ein weites Feld ist, kannst du halt alles Mögliche reinpacken.
Wobei das schon was ist, worüber die Community auch diskutiert, dass dadurch, dass sie halt immer wieder neue Operator bringen müssen, die das Ganze irgendwie spannend halten, werden die Fähigkeiten teilweise sehr crazy. Da gab es ja irgendwie diesen Lion, der mit dem Zombie-Koop kam, der einfach auf Knopfdruck alle Gegner scannen kann auf der Map. Und das sind natürlich so Gadgets, wo du sagst, jetzt geht's halt sehr in Richtung Sci-Fi. Und deswegen gab es dann auch immer wieder Seasons, die gesagt haben, naja, wir wollen ein bisschen zurück zu den Basics und ein bisschen zurück zu dieser Tom Clancy-Geschichte. Aber es stimmt schon, es ist auf jeden Fall was man sehr flexibel dehnen kann. Wobei man schon sagen muss, ich glaube, dass Rainbow Six Siege am Anfang so viel Skepsis hervorgerufen hat, war wirklich, weil die Leute natürlich unter Rainbow Six was anderes verstanden haben. Nicht in erster Linie ein Multiplayer-PvP-Shooter, sondern ein Kampagnenspiel. Ja, irgendwas, was man mit Freunden oder allein taktisch spielen kann. Aber am Ende ist es eben das Produkt, das entscheidet. Das ist ähnlich wie bei Apex. Ja, da hieß es auch, als ich da bei NLA bei diesem Wochenende war, ja, wir machen jetzt kein neues Titanfall, sondern wir machen auch ein Battle Royale. Und da ist natürlich die erste Reaktion so, okay, ihr werft euch da auf den Trend drauf mit einer bekannten Marke mehr oder weniger. Aber letztlich war Apex dann eben so gut und so erfolgreich und es war ja auch so fertig, was nicht selbstverständlich ist für ein Battle Royale-Spiel, dass die Leute es angenommen haben. Und bei Rainbow Six, da hat es sich das eben auch über die Zeit verdient, bis zu dem Punkt, wo ich glaube, jetzt die Leute bei einem neuen Rainbow Six in erster Linie einen Multiplayer-Shooter erwarten würden,
glaube ich auch,
und kein Kampagnenspiel.
Ja. Ja, Siege hatte auch das Problem, dass eben, wie gesagt, Patriots da schon mal durch die Presse geisterte und angekündigt wurde. Aber das wurde auch nicht schlechten Grund eingestellt, sage ich mal, also, weil dieses Spiel hatte ja auch schon, erstens war es, glaube ich, noch nie so wirklich weit. Wir hatten da immer nur so Konzeptgrafiken gesehen. Es gab diesen unglaublich faken Trailer. Und es hatte halt eine Prämisse, wo doch einige gesagt haben, wollen wir das wirklich spielen? Also es gab ja in diesem Trailer, war ja dann bekanntermaßen, brachen ja die Leute ein, die Terroristen in das Haus von den Typen und haben ihn dann als Geisel genommen, mit Bombe ausgestattet. Und halt im Spiel sollte man ja das dann quasi auch sehen können und solche Geiseln, die sollten dann sich auch in die Luft sprengen. Und das wäre dann schon mal nochmal eine Stufe drüber gewesen. Also das wäre halt auf einem Level mit Modern Warfare 2, Flughafen-Szene und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch vielleicht mal einer bei Ubisoft vorher gesagt hat, ey, wollen wir das wirklich so machen? Ist das nicht ein bisschen kontrovers, wenn wir jetzt nochmal. Also es hat so das Gefühl, wir wollen jetzt nochmal einen draufsetzen. Call of Duty macht jedes Jahr irgendwie eine Szene, wo die Leute schreien, wir hauen jetzt ein Spiel raus, das wird die Leute total verstören. Und ja, dann wurde es halt eingestellt. Ich denke mal, es hatte auch damit zu tun, hatte bestimmt auch interne Gründe. Vielleicht ging die Technologie nicht so, wie sie wollten. Wer weiß.
Ja, Aber es hat dann letztlich mit Rainbow Six Siege geklappt. Und was ist, was ich häufiger mal betrauere, ist wirklich das, was verloren gegangen ist auf diesem Weg ins moderne Tom Clancy-Universum, nämlich diesen Anspruch, den die Tom Clancy-Spiele Anfang der 2000er noch sehr viel sehr klarer formuliert haben in ihren Spielen. Und das war eben dieses: Wenn du ein Tom Clancy-Spiel kaufst, dann bemühen wir uns, ein Militärszenario zum Leben zu erwecken oder dich da reinzuziehen, das sich authentisch anfühlt. Mhm. Die waren ja nie authentisch. Das waren ja nie wirklich Konfliktsimulationen in irgendeiner Form oder allein Splinter Cell, ja, was du da für Manöver hattest und dass niemand diese grünen Goggles gesehen hat, ja, dass du komplett unsichtbar warst, wenn du in der dunklen Ecke warst.
Klar.
Das war alles von vornherein so arcadisch,
ja.
Aber es hat nie so gewirkt. Ja,
ja, wobei ich also bei Rainbow Six 1 und Ghost Recon 1 fand ich schon, so wie ich das mitgekriegt habe, ich habe die tatsächlich nie groß gespielt, den ersten von Ghost Recon ein bisschen, das waren auch schon knallharte Spiele, also die dich ja auch schon bestraft haben, wenn du halt Fehler zum Beispiel bei Rainbow Six bei der Planung gemacht hast und Ghost Recon, wenn du da einen Schuss abbekommen hast, so hatte ich es in Erinnerung, dass du dann auch wirklich tot warst, ja, also im Spiel. Und da vielleicht dieser Hardcore-Anspruch noch ein bisschen herkommt, was die Leute vielleicht dann vermisst haben, wenn du jetzt dann denkst an Rainbow Six Vegas, da gab es dann regenerierbare Gesundheit, ja? Ja, also da ist natürlich schon ein großer Schritt.
Wobei man da auch sagen muss, da werden die Spiele, glaube ich, manchmal in der Retrospektive auch härter gemacht, als sie dann waren. Mhm. Weil Ghost Recon 1 habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren erst mal durchgespielt. Und das ist natürlich auch durch die technischen Limitierungen der Zeit. Du kannst da auf Distanz, wenn du auf Distanz Gegner wegplockst, du kannst fast jedes Szenario so gewinnen.
Okay.
Also das ist nicht so, dass man da wirklich in die Bredouille immer gerät, mhm, sondern man kann da auch mit Run and Gun relativ viel noch reißen. Rainbow Six, das erste, war da noch mal ein bisschen eine andere Schiene. Das war schon wirklich mit diesen Taktikmodi und so anspruchsvoll. Aber es hat ja jetzt auch nicht so Dinge wie Trägheiten und irgendwie menschliche Faktoren und
okay,
so weiter,
ja,
mitgebracht. Also es waren halt schon harte Spiele, aber eben keine, also in dicken Anführungszeichen wieder authentischen Spiele.
Oder Simulationen.
Oder Simulationen, ja.
Wobei Tom Clancy, das ist ja lustig, es gibt ja noch Tom Clancy-Spiele, die waren ja Simulationen, also die wurden ja noch vor dieser ganzen Shooter, vor Rainbow Six, da hat teilweise noch bevor überhaupt Red Storm gegründet worden war, da hat Tom Clancy schon seinen Namen hergegeben für Spiele, das hieß, das eine war Tom Clancy's SSN, da geht es um eine U-Boot-Simulation, dann eins, das heißt lustigerweise Red Storm Rising, weil es ist ja auch sein, das eine Buch hat er auch, wenn ich mich ganz täusche, Red Storm Rising hieß es, und Politica, das ist auch noch eins von seinem, das war ein risikomäßiges Rundenstrategiespiel,
wow,
so brettspielmäßig, wo du halt in der Sowjetunion quasi da Politik gespielt hast. Also, es waren nicht alles Shooter und Echtzeitstrategie und Flugsimulation, sondern es hat wirklich, die haben, also bis auf Adventure, glaube ich, haben die so ziemlich, und Rennspiel, so ziemlich jedes Genre abgefiedelt in der Zeit.
Ja, weil es halt auch überall einfach Militär gibt.
Ja, das stimmt.
Militär passt überall rein.
Allerdings, ja.
Aber ich weiß auch noch, ich war deswegen auch, also weil am Anfang dieser Militär-Simulationshauch zumindest noch da war, war ich echt pisst, als dann die neueste Ära an Tom Clancy-Spielen eingeläutet wurde. Ich fand das Advanced Warfighter noch richtig gut, weil das noch sehr schwierig war, auch im Koop da, mit diesem, du bist irgendwie mit deinem Squad in Mexiko und muss da irgendwie überleben. Und das hat so viele spannende Situationen ergeben, weil es so hart war. Es gab auch im Koop keine Safe Games. Das heißt, man musste die ganze Mission, die teilweise eine Stunde gedauert hat, sofort durchbekommen. Und wenn du dann auf irgendeinen Platz kamst und da war ein Panzer, du hattest so einen Respekt davor. Also das ist einfach eine Art von Shooter-Intensität, die man nicht so oft findet. Und dann gab es eben Ghost Recon Future Soldier, das einfach für mich so weichgespült war im Vergleich.
Das stimmt.
Da gab es einen ersten Trailer, wo man, oder so eine erste Gameplay-Präsentation von Ubisoft, wo man sieht, wie man sich so in diesem Tarnmodus zu so einem Strand anschleicht und sieht dann seine Schüsse koordinieren. Es gab ja auch diesen Sync-Shot, den sie dann eingeführt haben, dass man wirklich sich absprechen kann, wer macht was und dann runterzählt. Fand ich absolut fantastisch. Und als ich das fertige Spiel gespielt habe, dachte ich, boah, das ist so weich gespielt. Das fühlt sich so an wie eine Singleplayer-Kampagne von irgendeinem Battlefield. Und dann gab es ja auch diese geskripteten Sequenzen, wo du in Diamond Formation quasi wie bei einem Rail-Shooter einfach nur Gegner wegpoppst, ja? Während deine Figuren sich automatisch bewegen. Und ich dachte, was ist das da denn bitte? Das hat absolut nichts mehr mit dem zu tun, was ich an Ghost Recon cool fand. Das Spiel war nicht schlecht. Man konnte da, wenn man den Schwierigkeitsgrad hochgeschraubt hat, immer noch so eine schöne Fiktion miterleben. Mhm. Man hatte ja schon noch dieses Agenten-Feeling, aber boy, war das weit weg. Und als ich dann, da war ich ja schon bei der GameStar, den ersten Trailer gesehen habe von Wildlands, dachte ich auch wieder, was ist denn das? Ja. Also, hättest du mich, bevor am Ende dieser Title Crawl kommt oder dieser Title Reveal, hättest du mich gefragt, was das für ein Spiel ist, ich hätte es dir nicht sagen können. Ja, Just Cause oder
ja,
so?
Ja, ja, doch, definitiv, ja. Das war schon eine Überraschung und ich war auch sehr skeptisch am Anfang. Ich habe das dann auch auf der E3, wir haben das dann vorher gesehen, noch vor der Pressekonferenz, dann irgendwie am Abend. Und das sah so noch so wie so ein Early-Access-Spiel auch damals so aus, von der Technik her. Und wir denken immer so, die erzählen uns hier, ja, ihr könnt da alles machen und könnt hier, du fliegst mit dem Hubschrauber und du fährst da. Und wir denken uns die ganze Zeit so, wie soll das funktionieren? Und so groß und wie kann das überhaupt Spaß machen? Und natürlich, was hat das noch mit Ghost Recon zu tun? Mhm. Ja, das hat man sich eigentlich dann bei jedem neuen Spiel dieser Serie eigentlich gefragt. Also die hat es wirklich, ich glaube, die hat mit die meisten Iterationen durchgemacht, Ghost Recon. Ja. Wo halt wirklich jedes Mal was ganz anderes war.
Und die Alpha und die Beta von Wildlands liefen ja auch echt schlecht.
Also ja.
Das war wirklich ein holpriges Ding, wo ich auch nicht dachte, dass sie das bis zum Release noch hinbekommen. Mhm. Haben sie dann. Es gab zwar immer noch, also Wildlands hatte zum Release immer noch seine Probleme,
aber
es lief schon rund und es war auch ein gutes Spiel, muss man sagen. Lustigerweise hat, glaube ich, aber auch Ubisoft dann gemerkt, das, was die Leute so geil fanden an Wildlands, war eigentlich das, was früher Ghost Recon auch cool gemacht hat. Nämlich eben, wenn du wirklich aus diesem Ding so ein Military-Teil machst, ja, und du konntest dann ja auch deine Klamotten für deine Charaktere selbst bestimmen. Es gab so viele, die sich einfach dann in die klassische Militärmontur geworfen haben, dass es am Endeffekt doch wieder aussah wie Future Soldier. Und dann eben sich total abgesprochen haben. Mhm. Und sie wollten es halt so tactical wie möglich. Dann musste Ubisoft den Hardcore-Schwierigkeitsgrad nachpatchen, dieses Tier-1-System, was ich super fand. Und später kam sogar noch so ein Permadeath-Modus dazu, weil die Leute es nicht taktisch genug haben konnten. Ja. Sie wollten wirklich bestraft werden, wenn sie da doof vorgehen. Und das fand ich ganz interessant, weil es gab der erste große DLC zu Wildlands, dieses Narco Road, war mehr so ein GTA-Ding. So Autostunts und so. Fand niemand cool. Und dann der zweite DLC, der war dann mehr Taktik, mehr
hinterfragen. Gegnertypen, glaube ich. Ne?
Genau. Ja. Und das wurde dann wieder gut angenommen. Mhm. Und natürlich dann auch die ganzen Crossover-Events, die danach kamen. Und jetzt in Breakpoint gehen sie ja voll in diese Richtung und sagen, das soll jetzt wieder mehr so Authentizitätshauch haben. Also du musst dich jetzt verarzten, Schusswunden bleiben, wenn du sie nicht behandelst. Du musst essen, du musst trinken, du musst irgendwie hinter feindlichen Linien klarkommen. Du kannst viel mehr taktischen Kram machen, Zäune durchschneiden, Kameraden wegtragen und so weiter und so fort. Also sie greifen jetzt genau das auf, was Wildlands in seiner ursprünglichen Form nicht vermittelt hat oder weniger vermittelt hat. Das finde ich gut.
Ja. Ja, ich glaube, Wildlands war der Erfolg auch deswegen zuzuschreiben, weil es halt auch das erlaubt hat, dass die Leute gesagt haben, wir spielen es jetzt so, weil es halt so eine Sandbox wirklich war. Es war, was du ja bei vielen Open World auch von Ubisoft ja oft hattest, war, dass du zum Beispiel irgendwie so extreme Grenzen hast bei deinen Missionen oder so. Du kannst nicht 5 Meter nach rechts gehen, weil dann ist gleich, bist du aus dem Missionsgebiet und Pech gehabt. Und hier kannst du dich wirklich, die Koop-Leute können sich über der ganzen Karte verteilen, wie sie wollen, können theoretisch machen, was sie wollen. Es ist so ein systemisches Spiel, dass du halt, ähnlich wie bei Metal Gear Solid 5 auch, ja, sind ja ziemlich nah beieinander eigentlich im Gameplay, dass Sachen passieren oder diese Welt so vor sich hin macht, die Leute fahren mit ihren Autos rum und was nicht alles, und du kannst das halt für dich nutzen und kannst da eingreifen. Und ich finde, das hatte auch immer so eine richtig, obwohl die Story natürlich totaler Blödsinn ist und jede Zwischensequenz total belanglos und dumm, und ich habe teilweise überhaupt nicht mehr hingeguckt im Test dann, weil das war so ein furchtbarer Quatsch, hatte das eine geile Atmosphäre. Es hatte, wenn du nachts irgendwie mit dem Helikopter über die Wellen zu deinem Missionsziel geflogen bist, da hast du dich richtig gefühlt wie so ein Badass, ja, der da jetzt mit seinem Spezialteam angeflogen kommt, und die Typen da hinten, die wissen noch nicht, was denen bevorsteht. Und jetzt knipse ich sie aus, perfekt, keiner merkt was, und dann geht's zur nächsten Mission. Und das kannst du, das Teil ist ja so riesengroß, das kannst du ja ewig spielen.
Ja.
Da haben sie viel, viel richtig gemacht und es hatte irgendwie keiner geahnt, dass das so gut funktionieren würde.
Ja, das ist schön, was du sagst, diese Fantasie, die sie vermittelt haben, und die haben sie ja dann wirklich weiter befüttert. Später kamen dann ja auch solche Nachtsichtbrillen und so weiter dazu und neue Nahkampfmanöver, die man dann extra kaufen musste oder die in Lootboxen kamen. Aber gut, es gab auf jeden Fall viel, viel mehr Kram, mit dem man da noch mehr diese tollen Momente generieren konnte, weil das war schon ein fantastisches Gefühl, wenn du am höchsten Schwierigkeitsgrad zusammen mit deinen Freunden Sachen geplant hast und dann hieß es Zugriff, 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 Klick, Klick, Klick und alles war weg.
Ja.
Alles war ruhig und dann bist du da reingegangen. Also wenn man zusammen mit seinen Freunden Wildlands durchspielt, jetzt vor allem auch mit diesen ganzen Änderungen, die sie eingebaut haben, das ist schon eine interessante Reise. Und, muss man auch sagen, du hast es ja schon angesprochen, man mag Ubisoft viel Gleichförmigkeit vorwerfen und auch Wildlands litt an Gleichförmigkeit, aber das, was es da geboten hat, diesen Open-World-Shooter, das hast du im Moment sonst nirgendwo. Arma 3, ja, aber Arma 3 ist halt eine Hardcore-Militärsimulation. Aber unterhalb dieser Skala bekommst du das sonst einfach nirgendwo. Und
das
muss man, finde ich, und das hat, glaube ich, dem Spiel auch so seinen Erfolg gesichert. Ja, weil so viele andere Spiele sind es halt Sci-Fi-Shooter oder so, oder sie gehen eben in diese völlig verrückte Richtung, wie in Just Cause, oder es ist eben ein Loot-Shooter, wo Zahlen und Builds und Character-Builds entscheiden, was du wo machen kannst. Was auch cool sein kann, The Division 2 zeigt das. Aber was ich halt so cool finde, ist diese Sandbox. Du kannst bei Ghost Recon Wildlands überall auf der Welt landen und da steht zwar dann der Schwierigkeitsgrad, dass das dann mega der hart verschanzte Bunker ist, aber wenn du gut bist, wenn du smart bist, wenn dein Team weiß, was es tut, kannst du da trotzdem mit Level 1 Gear durchkommen. Und das finde ich so fantastisch. Diese Freiheit, da meine ganz eigene Spec-Ops-Geschichte zu schreiben.
Ja.
Es
klingt auf ersten Blick so ein bisschen so beliebig, wenn du sagst, da sind so viele, Lager und so, ne? Und die sind immer gleich im Grunde, ne? Aber es ist halt auch die Stärke davon, weil du halt nicht dieses hast, hier, diese Mission ist jetzt so, die musst du so genau so spielen und du kannst nur von dieser Seite an das Lager ran und das geht auch nur bei Nacht und, sondern du hast das einfach, hier ist dieses Lager, mach doch mal. Schaltest erst den Fall aus, nee, ich will lieber da hinten rum, ich spring aus dem Flugzeug oder aus dem Helikopter und lande mitten in der Basis, ja. Du kannst machen, was du willst. Und das wird, glaube ich, ein bisschen unterschätzt bei diesem, gerade auch zum Release wurde es auch unterschätzt, wo viele auch gesagt haben, ja, wie Wildlands, das krieg ich jetzt, bei euch gab es, also bei GameStar gab es ja auch, glaube ich, eine 80er-Wertung, bei PC Games damals von mir auch. Und da habe ich viele Leute, die es noch nie gespielt haben, die dachten so, das kann doch nicht sein, das sieht doch so generisch Ubisoft-Formel-mäßig aus. Hatte ja auch Sachen mit diesen Ressourcen, die du irgendwie immer
holen musst und so.
Das war schon eine Menge. Und auch diese Karte, die hatte ich echt erschlagen, wenn du da alles angeguckt hast. Und dann gab es dann, weiß ich, wie viele Sergeants von diesem Oberboss, die du dann noch besiegen musstest. Also es war zu viel tatsächlich für mich auch. Aber da steckte tatsächlich auch ein richtig gutes Spiel dahinter. Man musste halt nur bereit sein dafür, das zu entdecken, fand ich.
Ja, und es war natürlich viel, viel leichter, wenn du Freunde hattest.
Das ist bei mir immer schwierig.
Ja, aber da gab es eben, also du konntest selbst allein schon so viele interessante eigene Wege finden.
Ja,
find aber
auch.
Wenn du Kumpels dabei hattest, konnte man auch sagen, okay, wir teilen uns jetzt auf, weil auch die Freiheit hat es dir gegeben. Und auch das ist nicht selbstverständlich in Koop-Erfahrungen. Dass man sagt, okay, zwei sind jetzt Scharfschützen und die beiden anderen gehen durch einen Gully, durch so einen Unterwassertunnel und gehen so in die Basis rein und die Scharfschützen schalten indes die Spähposten aus und die Stromversorgung aus, beziehungsweise sie schalten die Alarme aus, indem sie auf diese Türme schießen und das andere Team geht eben rein und versucht, den Alarm auszuschalten oder irgendwie den Drohnenjammer auszuschalten, damit man eine bessere Aufklärung betreiben konnte. Ja. Das waren halt fantastische Sachen und ich wünsche mir sowas bei mehr Spielen, aber
es schafft ja Ubisoft selbst teilweise nicht, ja. Bei Far Cry ist es ganz schlimm beim Koop, weil du, wenn du dich da wirklich nur ein paar Meter entfernst, dann du musst wieder zurück zu deinem Koop-Partner. Hier, ich hab dich wieder hingesetzt und so. Oder bei Anthem war es ja auch ganz furchtbar, ne, dass du bist 50 Meter hinter deinem Koop-Partner, da wirst du jetzt mal per Ladesequenz dahin versetzt und viel Spaß.
Ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung, die man als Spieler oft unterschätzt.
Das
ganze Synchronisieren von Sachen und so. Weil bei Far Cry ist es ja immer noch so, dass dann dein Spielprogress wird nicht gespeichert, also Missionsfortschritt wird nicht gespeichert bei demjenigen, der irgendwo reinjoint, sondern nur das, was du an Beute findest.
Ja.
Was halt Banane ist, weil du diese Mission dann einfach zweimal spielen musst.
Das stimmt,
und du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte mit Freund XY diese ganze Kampagne durchspielen. Weil entweder spielst du diese dann wirklich komplett nur bei dieser Person auf dem Server durch, aber dann müssen auch beide immer können. Mhm. Also es ist total kompliziert. Und bei Wildlands lief das so stufenlos,
ja,
dieser Wechsel von deiner Kampagne in die Kampagne der anderen Person.
Ich glaube tatsächlich, das hat auch damit zu tun, dass sie sich da voll darauf fokussiert hat. Und deswegen hat, glaube ich, auch dieses Spiel vorher, vor Release, bei den Pressevorführungen auch nicht so beeindruckt. Also ich war tatsächlich, als wir auf dieser das erste Mal gesehen haben, da hatte ich echt, mein Fazit war, die Grafik ist ja ganz schön schwach. Mhm. Ja? Und ich glaube, das liegt daran, dass die echt gesagt haben, nee, wir polieren es jetzt nicht perfekt, sondern wir machen diese Grundlagen und machen das, dass das alles funktioniert mit dem Koop, mit den vier Leuten, die überall sein können, dass die Welt gut streamt. Und was danach kommt, die Grafik schöner machen, das können wir später noch machen. Und in dem Fall hat sich, wenn es so war, wirklich ausgezahlt auch mal.
Ja. Also es war wirklich kein perfektes Spiel.
Nee.
Die Story, wie du gesagt hast, war echt Banane. Und die KI war auch sehr beschränkt. Also bei allem, man konnte da Taktikfantasien ausleben, die KI war halt teilweise echt rotzeblöd.
Ich weiß noch, dieses Gefängnis, da habe ich mich irgendwann, da gab es so ein riesiges Gefängnis, und da kam dann, habe mich irgendwo an eine Ecke gestellt, und es kam, am Ende lagen da 50 Soldaten an einer Stelle, weil die halt immer wieder angekommen sind, immer wieder Alarm, kamen wieder neue, und ich habe die immer wieder abgeknallt.
Naja, sie haben da auch getrickst, also dieser Tier-1-Schwierigkeitsgrad, das war dann auch in der höchsten Stufe war das einfach unfair, weil die Gegner eben per Hitscan, du warst in dem Moment tot, in dem irgendjemand mitbekommen hat, dass es dich gibt. Das ging so schnell, weil du einfach gemerkt hast, dass die KI kann da in keiner Art und Weise mehr komplexer geschaltet werden. Da muss man einfach die Genauigkeit, die Schussschnelligkeit, den Schaden und so weiter hochskalieren. Aber ich bin mal gespannt, ob sie in Breakpoint das alles verbessern. Ja. Müssen wir mal abwarten.
Ich überlege gerade. Ah, Division kam vor Wildlands, ja, weil das war natürlich auch mit der Division war natürlich auch für Tom Clancy ein großer Sprung dann zur Richtung Open World, dass du eine große Welt hast. Ja, vorher waren das ja eher Levels alles. Klar, der Division war natürlich auch eine Mega-Sache damals. Riesiger Hype. Und ja, dann kam leider der Launch und dann waren viele Leute ein bisschen angepisst. Es gab viele Probleme, viele Beschwerden, gerade mit der Patch-Politik von Massive. Das war ja dann auch die Schweden, wenn ich mich nicht täusche, ne, die das gemacht haben, die World in Conflict-Macher. Und da ist es eigentlich erstaunlich, dass die das noch so gedreht haben. Mit Patch 1.4 war ja der große Wendepunkt. Und dann mit Division 2 jetzt ein Spiel geliefert haben, das eigentlich alles fast alles besser macht als der erste Teil. Die Story ist immer noch totaler Blödsinn. Und eigentlich die Stimmung der Community, es gibt natürlich immer wieder auf Reddit Leute, die sich beschweren, und bestimmte auch Sachen sind auch nicht ganz perfekt, aber das kommt so mit dabei, dass Ubisoft und Ubisoft Studios gelernt haben, sehr gut zuzuhören, habe ich das Gefühl.
Ja, dieses Lernen, das merkst du wirklich. Also es gilt ja auch ein Stück weit für Assassin's Creed, obwohl es da ja natürlich wechselnde Studios sind, die da, sag ich mal, die Führerschaft da innehaben über die Entwicklung, aber bei The Division hat man das krass gemerkt, also was da alles gelernt wurde. Und auch bei Wildlands und Breakpoint merkst du zumindest, das sind dieselben Leute, die Wildlands gemacht haben, und wenn du so mit ihnen sprichst, die wissen ganz genau, was den Leuten an ihrem Spiel gefallen hat, und die wissen ganz genau, wo es nicht funktioniert hat, und im Fall von The Division 2 haben sie das echt alles umgesetzt. Also ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das gewesen sein muss, zu merken, okay, man macht da gerade einen Loot-Shooter, der echt funktioniert, mit einem Endgame, das zumindest nicht enttäuscht, und gleichzeitig fallen links und rechts die anderen Loot-Spiele wie die Fliegen. Ja, also Anthem bleibt hinter den Erwartungen zurück. Fallout 76, das ja irgendwo auch in diese Richtung ging, war eine Enttäuschung. Und Destiny 2 kommt auch nicht mehr so richtig auf den grünen Zweig. Und jetzt ist The Division 2 das neue Musterbeispiel dafür, wie man einen Loot-Shooter zum Release macht, nachdem The Division 1 das beste Beispiel dafür war, wie man ein schlechtes Beispiel macht.
Das stimmt wohl. Also da hat sich doch einiges verbessert. Ja, aber ich muss noch mal eine Lanze brechen eigentlich für Hawks, ja, weil wir das so übergangen haben. Hallo, Hawks hat immerhin ein Sequel bekommen, war auch wieder eine massentaugliche Interpretation eines Genres, also der Flugsimulation, war natürlich null Simulation, dieses Spiel. War ein Arcade-Shooter, mehr oder weniger kann man sagen. Ich glaube sogar noch weniger Simulation als so ein Ace Combat oder so. Aber hatte halt coole Produktionswerte, sah schick aus, hatte einfach die Action stimmte. Ja, es war immer was los, hat Spaß gemacht. Es hatte auch diesen Modus, das gab ja diesen Assisted Flight Mode, ja, wo du dann irgendwie einfach nur den Pfeil hinterher geflogen bist. Mhm. Natürlich totaler Blödsinn, aber hatte dann diesen, ich meine, so Dogfights, die arten halt schnell so aus, wer kann wen im Visier halten, ja, und beide drehen sich um einander drum. Und das hatte halt zumindest den Anschein gegeben, dass du ein Fliegerass bist und da irgendwas reißt. Und es hatte halt auch coole, ich sag mal, halbwegs coole Missionen, die Schauwert besaßen.
Ja, und es war, muss man einfach sagen, zur damaligen Zeit schon ein Wagnis, so ein Spiel zu machen.
Das auf jeden Fall.
Dass sie es gemacht haben, finde ich echt super. Es ist sowieso kurios, das war diese Ära, wo sie diese Experimente unternommen haben und dann aber immer noch eine Fortsetzung nachgeschoben haben, bevor sie gemerkt haben, das klappt nicht.
Ja.
Rainbow Six Vegas hat eine Fortsetzung bekommen und dann war Schluss. Advanced Warfighter hat eine Fortsetzung bekommen, dann war Schluss und Hawks hat eine Fortsetzung. Gut, mit den anderen Marken ging es dann weiter. Mit Hawks wird es, glaube ich, niemals weiter.
Nein, das ist das Schicksal, das wir uns alle teilen, dass wir kein Hawks 3 kriegen werden.
Ja.
Schade, schade.
Also, obwohl vielleicht als Open-World-Multiplayer-Spiel, wer weiß.
Ja. Irgendwann gibt es dieses Super-Game, das dann alles kombiniert. Du steigst dann in deinen Jet, fliegst irgendwo hin über Bolivien, springst ab, machst eine Mission wie in Wildlands, triffst dich mit deinen Kumpels aus der Division und setzt du dich irgendwo hin und kommandierst du noch deine Truppen beim Angriff auf die Sowjetunion. Kann sein, ja.
Vielleicht hätte Ubisoft das einfach aggressiver in Japan vermarkten müssen, wo diese ganzen Ace Combat-Fans sitzen. Auch bei Ace Combat denke ich mir immer so, wer
kauft das?
Wer ist denn Ace Combat? Also ich kenne niemanden, der Ace Combat-Fan ist. Aber ich will gar nicht sagen, dass die Spiele schlecht sind. Überhaupt nicht. Das ist nur so weit weg von meinem direkten Umfeld. Also ich weiß, unser Kollege Robin, der findet Ace Combat interessant, aber er ist auch der einzige Mensch, den ich kenne.
Ja.
Und die machen trotzdem immer wieder neue Spiele. Vielleicht wäre das in Japan echt das neue Ubisoft-Ding geworden. Ja.
Könnte sein, aber da wird es schwierig gewesen mit dem Patriotismus für Amerika. Naja, wobei.
Ja, das kann man ja aufbrechen. Ja. Also, dann macht man halt einen japanischen Flieger und einen europäischen Flieger. Mhm.
Aber ich finde es schon erstaunlich, dass sie immer noch mit diesem Weltbild da von Tom Clancy halt so prägnant in diesen Spielen ist und auch teilweise, also ich erinnere mich an The Division, gab es ja auch durchaus Kritik, gerade aus den USA, an dieser ganzen Sache mit wir schießen auf mehr oder weniger unbewaffnete, mit dem Baseballschläger anstürmende schwarze Kerle, die, oder irgendwelche Leute, die aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, die natürlich alle Schwerverbrecher sind und die dich mit Haut und Haaren fressen möchten. Mhm. Also diese politischen Untertöne, ist eigentlich erstaunlich, dass das so immer abgenickt wird und so, ja, das passt schon. Und dann halt bei Division 2 sagen, nein, unser Spiel ist natürlich nicht politisch. Wir sind nur in der Kapitale der USA. Keine politische Message dahinter.
Ja, aber ich meine, da setzt zumindest Ubisoft ja die Tendenz von Tom Clancy-Spielen vor, dass die Story echt nicht die größte Stärke ist. Ja.
Das stimmt. Und
ich werde jetzt auch nicht nochmal drüber meckern, wie viel man aus dem Division-Szenario hätte rausholen müssen. Es war ja irgendwo auch allen klar, dass The Division 2 da nicht anders sein wird als der Vorgänger, wenn es darum geht, mit diesem interessanten Szenario, das auch so viel Kritik zulassen würde, interessante Kritik in unterschiedliche Richtungen, damit haben sie halt nichts gemacht. Die Story ist wirklich das mit Abstand schlechteste an The Division 2, aber ja auch wahrscheinlich der kleinste Grund, warum sich Leute das kaufen.
Das auf jeden Fall.
Es geht halt um das Gameplay und es geht um diese Vision, die es vermitteln soll.
Ja, diese, du hast es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es halt nichts anderes in dem Sinne gibt, wenn du diese, sag ich mal, halbwegs authentische Militärfantasie haben willst. Und gerade mit dem ARMA-Vergleich, ja, ARMA 3 mag toll sein, aber ist halt so unzugänglich. Und Ubisoft-Spiele sind halt, ja, die sind auf dem Massenmarkt, aber die sind halt dadurch auch sehr poliert, sehr gut zu spielen, sag ich mal, außer bei den Fahrzeugen in Wildlands und den Helikoptern. Und hat einfach so eine, ja, diese Produktionswerte stimmen einfach. Da weißt du, da hat einer da dran gesessen und hat das schön gemacht. Und ich, tut mir leid, ich mag schöne Dinge. Ich mag es nicht, wenn alles durch die Welt glitscht und man sich fünf Sachen aus dem ja, aus irgendwelchen Wikis nachlesen muss, und sondern wenn es ein Tutorial gibt, finde ich gut, und wenn es Sachen eine nachvollziehbare Steuerung hat und keine Menüs, die ineinander verschachtelt sind. Und da, glaube ich, setzt auch diese Tom Clancy-Spiele an, dass sie halt dieses Hardcore-Feeling bieten, aber für eine breite Masse und für den Massenmarkt einfach.
Wobei ich ja schon diese, also die echte Hardcore-Stoßrichtung, die dann die ganz, ganz frühen Tom Clancy-Spiele angetreten haben, ich finde das schon noch spannend zu verfolgen, was daraus geworden ist. Der Kollege Alex Beck ist ja auch schon mal im Podcast, hat er sich ja da schon mal drüber unterhalten. Der ist ja so ein Fan von diesen Konfliktsimulationen, und ich folge auch diesem Publisher, Slytherin heißt der, wie das Hogwarts-Haus, aber ich glaube, mit dem E noch hinten.
Ja.
Das ist echt faszinierend, was da für Spiele rauskommen, was du auch am Anfang meintest, dieses risikomäßige Sowjetunion angreifen und so, da gibt es ja so viele Sachen. Ich habe letztens erst wieder ein Spiel mitbekommen, wo man einen Waffenhändler spielt, ich glaube in den 70er Jahren, und dir da ein Waffenhändler-Imperium aufbaust auf der ganzen Welt, und du denkst, boah, klingt ja voll cool, dann schaust du dir das Ganze an, das ist einfach nur, das ist wirklich wie aus so einem Dirke-Atlas, einfach nur so eine Weltkarte. Also selbst die Paradox-Spiele sehen halt sexy aus im Vergleich.
Das stimmt, ja.
Das ist schon heftig, und so faszinierend ich das dann auch finde und so spannend ich auch immer die Gespräche mit Alex finde, ich kann das privat einfach nicht.
Nee.
Und ich finde das alles, ähnlich wie auch Johannes Rohe, super spannend, mich da reinzusetzen, aber ich kann nicht diese ganzen Wikis lesen, um dann irgendwie diese Vision zu haben, und da kommen diese Tom Clancy-Spiele schon irgendwo immer genau zum richtigen Punkt. Ja, man, da mag der Enthusiast mag da halt drüber lachen. Und ich sag mal, alle, die halt irgendwie sich so für diesen Waffenkram interessieren, sind natürlich bei den ganzen Statuswerten in den Division-Spielen, da raufen die sich die Haare.
Wahrscheinlich,
und,
ja.
Weil dann hätte man auch einfach Plasmagewehre nehmen können. Okay. Aber mir persönlich gibt es zumindest da eine Nische, wo ich sage, da. Ja, das ist einfach das richtige Ding. Ja,
ich sag mal, also es ist jetzt auch nicht so, als ob Ubisoft da irgendwie das Tom Clancy-Erbe beschmutzt in dem Sinne, weil, wenn man mal, die Filme waren ja auch, die Bücher waren ja auch Massenware, ja. Und klar, der hatte halt den Hintergrund als Ex-Militär und hat das halt auch so mit den Details, das hat die Leute gefreut, aber diese Plots und was und diese Bücher haben sie halt auch verkauft, in dem Sinne, dass sie halt auch auf dem Massenmarkt zugestimmt waren. Es gab Filme dazu, die totales Massenkino war, mit Harrison Ford, ja. Super Filme übrigens, also kann ich immer noch empfehlen, hier Jack Ryan.
Ich glaube, jeder Jack Ryan-Film, ich glaube, der jüngste war ja mit dem, ich glaube, Chris Pine oder so.
Ja.
Alle Jack Ryan-Filme waren halt absolutes Popcorn-Kino, ja. Ist einfach so.
Auch wenn jetzt Tom Clancy schon verstorben ist, sein Erbe lebt weiter in dem Sinne. Und tatsächlich ja auch abseits von Tom Clancy, so ein bisschen zumindest. Du hast ja jetzt ein Spiel mir vorhin erzählt, wo du richtig immer so Googly Eyes bekommst, wenn du davon redest.
Ja, das Ready or Not.
Ja.
Da bin ich ja nicht der Einzige, sondern das ist ja wirklich die aktuelle Hoffnung aller SWAT und Rainbow Six Fans, nochmal diese Erfahrung zu bekommen eines, in dem Fall Polizeishooters, den man solo oder im Koop spielen kann, wo wirklich jede Tür ein strategisches Puzzle ist, wo man entscheiden muss, wie man vorgeht, um auch mal Leben zu retten, auch die Leben der Gegner zu retten, wo es dann wirklich darum geht, möglichst viele Aspekte des Polizeidaseins zumindest nicht zu simulieren, aber zu adaptieren, statt eben einfach nur den Baller-Aspekt. Und ich finde das, also ich bin da so gespannt, da gab es jetzt den ersten Gameplay-Trailer, nachdem 2 Jahre nichts passiert ist. Das ist ein winzig kleines Team, die haben sich da so unglaublich viel vorgenommen, also die wollen da eine Traumfabrik sein, wo mancher AAA-Publisher dran kauen würde, das irgendwie rentabel umzusetzen. Kann sein, dass das überhaupt nichts wird, aber dieses Ready or Not, haben wir schon ein Video zu gemacht, aber auch schon Texte zu geschrieben, das könnte genau das wieder umsetzen. Und wenn das klappt, dann muss Tom Clancy auch gar nicht mehr, also dann muss Ubisoft da auch nicht mehr wieder zurückgehen, das ist schon in Ordnung. Was ich mir aber unbedingt wünsche, ist, dass sie endlich die Charaktere der alten Rainbow Six-Spiele in das neue Rainbow Six mal reinbringen. Das wäre doch voll cool. Ja, Dieter Weber, der deutsche Scharfschütze.
Ja.
Das kann man doch mal wieder machen. Ja,
und dann, ich auch
dann
gut,
macht
ja.
man irgendwie so einen Warteraum, wo die sich einfach unterhalten, wer besser schießen kann und so. Und dann hast du auch wieder Zitate aus dem Original Tom Clancy-Buch.
Ja. Geil. Gute Idee.
Ja, finde ich, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder?
Find ich
auch. Haben wir das Thema, finde ich, ganz gut durchdiskutiert. Falls ihr euch für Tom Clancy Sachen interessiert, wir haben auf der GameStar haufenweise Material dazu. Es gibt einen gigantischen Plus-Report zu Tom Clancy. den ich euch natürlich hier voll ans Herz legen will, genau wie eine Plus-Mitgliedschaft. Das erwartet Peter von mir, das erwarte ich auch von
ich
euch.
Ich habe die Pistole ihm gerade auf die Brust gesetzt, deswegen.
Nein, ich würde das auch freiwillig machen, denn GameStar Plus ist eine tolle Sache, allein weil ihr dadurch viel, viel mehr Podcasts bekommt.
Das stimmt.
Und ja, es gibt natürlich auch diverse Nicht-Plus-Artikel, gerade zum neuen Ghost Recon Breakpoint. Da habe ich mir die Finger wund geschrieben. Das könnt ihr euch alles anschauen auf GameStar.de. Und in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch möglichst viele Sterne bei allen möglichen Plattformen. Lasst Kommentare da, was ihr denkt.
Was euer liebstes Tom Clancy-Spiel ist und euer meist gehasstes oder von dem ihr am meisten enttäuscht wart.
Ja, oder ob ihr diesen Kram sowieso doof findet und doch lieber einen Fantasy-Podcast mit Maurice gehört hätte.
Lieber Command & Conquer.
Ja, lieber Command & Conquer. Da kann man ja auch verschiedene Splinter Cell-Einheiten einbauen. Das ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Also gut, haben wir ganz gut gewuppt zu zweit, ne?
Finde ich auch.
Ich fand's in Ordnung.
Ich finde mich sowieso immer sehr spektakulär. Und wenn du noch dabei bist, dann ist es eigentlich der beste Tag in meinem Leben.
Ich würde einfach gerne häufiger auch mal im echten Leben so lange Gespräche mit dir führen.
Ja.
Normalerweise nicken wir uns auf dem Gang nur zu. Und wir reden wirklich auch nur dann miteinander, wenn Aufnahme an ist.
Wir haben so ein geheimes Handsignal auch, ne?
Ja.
So ein Handshake.
Ja. Gut, alles klar. Macht's gut. Und schreibt uns, was ihr denkt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.